Kann denn Liebe Sünde sein? Wir sind ja in der Reihe, was wir über Sünde wissen müssen. Und als ich die Reihe zusammengestellt hatte, habe ich gedacht, irgendwie diese Frage, kann die Liebe Sünde sein? Die ist einfach irgendwie präsent in unserer Gesellschaft. Und deshalb habe ich gedacht, ich muss die doch auch aufgreifen, was ich heute mache. Ich mache jetzt aber die Blumen noch etwas, dass man die noch etwas schöner sieht. Sarah Leander stellt die Frage, mit der wir uns heute beschäftigen werden. Kann die Liebe Sünde sein? Sie beantwortet diese Frage in ihrem Lied etwas anders, als ich das nun tun werde. Aber wir werden ihre Antwort auch noch hören. Natürlich kann Liebe keine Sünde sein. Das wäre komplett widersinnig, wenn die Liebe Sünde wäre. Liebe ist vielmehr der Inbegriff der Sündlosigkeit. Liebe und Sünde sind absolute Gegensätze. Paulus beschreibt die Liebe folgendermaßen: Die Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Diese Liebe kann keine Sünde sein. Diese Liebe wird nicht von unseren Gefühlen gesteuert, sondern sie ist eine Grundhaltung, die uns zu guten Taten führt oder die sich in guten Taten äußert. Und Gott selbst, der die Liebe personifiziert, führt uns vor Augen, wie Liebe handelt. Jesus sagt, denn Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Die Liebe Gottes zu uns Menschen zeigt sich in einer konkreten Handlung, indem er seinen Sohn für uns opferte. Und Johannes schreibt in seinem Brief, das ist das Fundament der Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt und seinen Sohn als Sühnopfer für uns, unsere Schuld, gesandt hat. Die Liebe ist also eine Grundhaltung, die uns zu guten Taten bewegt. Liebe beschenkt und sie sucht nicht den eigenen Vorteil und nicht den eigenen Genuss. Die Liebe kann kein Mensch aus sich hervorbringen, diese Qualität der Liebe, doch Gott hat dafür gesorgt, dass wir diese Liebe bekommen, wenn wir unsere Schuld bekennen und uns Jesus zuwenden. Wenn wir Jesus annehmen, werden wir zu Kindern Gottes, so lehrt das die Bibel, und das heißt auch, dass wir in den Himmel kommen werden. Doch Gott rüstet uns auch für die Jahre aus, die wir noch hier leben. Er beschenkt uns mit einer unerschöpflichen Liebe, eine riesige Portion Liebe. Paulus beschreibt das so: Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also die Liebe Gottes ist in uns hineingelegt. Gott hat uns also ein unerschöpfliches Pool von Liebe geschenkt, der es uns ermöglicht, andere Menschen zu lieben. Eben auch Menschen, die uns vielleicht nicht so sympathisch sind. Menschen, die einem sympathisch sind, ist einfach zu lieben. Kein Problem. Schwieriger wird es dort, wo uns Menschen nicht so sympathisch sind. Die Liebe ist sozusagen das Markenzeichen der Christen. Johannes betont: Meine Freunde, wir wollen einander lieben, denn die Liebe hat ihren Ursprung in Gott. Und wer liebt, ist aus Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, hat Gott nicht erkannt, denn Gott ist Liebe. Die Liebe führt uns immer zu guten Taten. Und wir sind uns gewohnt, von der Liebe zu sprechen, als würde es hier primär um ein schönes Gefühl gehen, sich um ein Gefühl handeln, um eine Art mystische Anziehungskraft, wo man sich richtig hingesaugt fühlt, hingezogen. Und deshalb haben viele Christen mit der Aufforderung Schwierigkeiten, dass wir unsere Feinde lieben sollen, was uns Jesus ja dazu auffordert. Sie bilden sich ein, sie müssen ihren Feind gefühlsmäßig von Herzen lieben. Und das ist sehr schwierig. Das schafft niemand hier drin. Die Liebe, die von Gott kommt, ist eben mehr eine Grundhaltung, die zu Taten der Liebe führt. Das hat mit Gefühl zunächst nicht so viel zu tun. Und so kann ich auch meinen Feind lieben. Ich kann ihm nämlich Gutes tun. Ich kann ihm freundlich begegnen. Ich kann ihm in Liebe begegnen. Aber ich muss nicht das Gefühl haben, ich möchte ihn am liebsten umarmen und verküssen, weil ich ihn so von Herzen gern habe, obwohl er mich ständig plagt. Nehmen wir als Beispiel die Ehe. Der gefühlsmäßige Liebespegel in einer Beziehung, auch in einer Ehe, kann enorm schwanken. Das Gefühl der Liebe kann verschwinden und dann meinen die Eheleute, sie würden sich nicht mehr lieben. Jede Beziehung ist Schwankungen unterworfen. Ihr könnt eine Kurve machen. In der Zeit der Verliebtheit ist es natürlich auf 2560. Und dann hat man sich daran gewöhnt, dann fällt das vielleicht auf 500 runter, weil sonst würde man ja in die Psychiatrie kommen, wenn das immer auf 2560 ist, weil das hält ja kein Mensch aus. Also kommt das wieder runter und es kann sogar sein, dass mit den Jahren man den Eindruck hat, dieses Elektrisierende, dieses, was wir mit Liebe verbinden, ist auf dem Nullpunkt. Oder vielleicht sogar unter Null. So schwanken unsere Beziehungen. Übrigens nur so nebenbei gesagt, auch unsere Beziehung zu Gott, unsere Beziehung zu Jesus ist diesen Schwankungen unterworfen. Jede Beziehung ist Schwankungen unterworfen. Das geht nicht einfach stabil bergauf, sondern das geht immer rauf und runter, gefühlsmäßig. Und wir wissen selber, wie schnell das Gefühle sich ändern können. Wie vergleicht man dann die Gefühle zu Beginn einer Beziehung mit den aktuellen Gefühlen, dann kann die Wahrnehmung stimmen, dass die Liebe weg ist. Aber Liebe ist eine Grundhaltung und in der Ehe ist die Liebe eine Entscheidung, die zu guten Taten führt. Bei der Hochzeit versprechen sich die meisten Paare, sich zu lieben durch schöne und schwere Zeiten. Ich weiß nicht, wie bewusst sie sich immer sind, wenn man die schweren Zeiten sagt, die schönen, das ist klar, aber die schweren Zeiten, die können verschieden aussehen. Sie haben sich entschieden, diesen einen Menschen mehr zu lieben als alle anderen Menschen auf dieser Welt. Das ist eine große Entscheidung. Fällt uns schwer in der Multioptionsgesellschaft, uns für einen einzigen Menschen zu entscheiden, zu sagen, diesen einen Menschen liebe ich mehr als alle anderen Menschen auf dieser Welt. Und Liebe heißt nun, dass man auch in schwierigen Zeiten, wenn die Gefühle nicht mehr vorhanden sind, liebt, das heißt seinem Partner treu bleibt und ihm die Aufmerksamkeit schenkt, die er verdient. Ein Mann suchte bei einem amerikanischen Bestsellerautor Rat, weil es in seiner Ehe nicht mehr so richtig funktionierte. Es war nicht tragisch, aber so das Elektrisierende war offensichtlich weg. Und er sagte zu Stephen Covey, der dieses verschiedene Bestseller geschrieben hat, ihr habt auch in dem Begleit, im Leitfaden habt ihr die Verweisstelle, wo, in welchem Buch er das geschrieben hat. Er kam also zu diesem Covey und sagt, ich mache mir wirklich Sorgen. Meine Frau und ich haben einfach nicht mehr die gleichen Gefühle füreinander wie früher. Ich glaube, ich liebe sie einfach nicht mehr. Und sie mich auch nicht. Was kann ich tun? Chloe fragt, ja, das Gefühl ist weg, meinst du? Richtig, stimmt er zu. Und wir haben drei Kinder, um die wir uns sorgen. Was schlägst du mir vor, was soll ich tun? Keine einfache Frage, doch Chloe gibt ihm eine überraschende Antwort. Liebe sie. Der andere guckt ein bisschen verdattert. Aber ich habe dir doch eben gesagt, dass das Gefühl nicht mehr da ist. Und nochmals wiederholt Covey, liebe deine Frau. Du verstehst mich einfach nicht, das Gefühl von Liebe ist nicht mehr da. Und dann liebe sie, sagt er ihr. Wenn das Gefühl nicht da ist, dann ist das ein guter Grund, sie zu lieben. Wissen wir, in guten und schlechten Tagen. Aber, und jetzt stellt er die große Frage, wie liebt man denn, wenn man nicht liebt? Wie macht man das? Chloe antwortet, Liebe ist ein Tätigkeitswort, mein Freund. Liebe, das Gefühl, ist eine Frucht des Liebens, des Tuns. Also liebe sie, diene ihr, bringe Opfer, höre ihr zu, fühle mit ihr. Schätze sie, bestätige sie. Bist du dazu bereit? Das sollten wir uns tief einprägen. Liebe ist eine Grundhaltung, die zu guten Taten führt. Und Liebe ist oft eine Entscheidung, gerade wenn es um Beziehungen geht. Da entscheide ich mich für einen Menschen mehr zu lieben als alle anderen, selbst wenn tausende Menschen an mir vorbeilaufen, die ich auch lieben könnte in der Weise. Aber ich habe mich für diesen einen entschieden. Liebe kann keine Sünde sein. Nun wird aber diese Frage, ob Liebe Sünde sein kann, oft ganz anders beantwortet. Hören wir kurz, was Zara Leanders in ihrem Lied dazu sagt.
Kann die Liebe Sünde sein? Darf es niemand wissen, wenn man sich küsst, wenn man einmal alles vergisst, vor Glück. Kann das wirklich Sünde sein? Wenn man immer zu an einen nur denkt, wenn man einmal alles ihm schenkt, vor Glück. Niemals werde ich bereuen, was ich tat und was aus Liebe geschah, das müsst ihr mir schon verzeihen, dazu ist sie ja da. Liebe kann nicht Sünde sein, auch wenn sie es wäre, so wär's mir egal, lieber will ich sündigen mal, als ohne Liebe sein.
Ja, jetzt wissen wir, wie das geht, lieber einmal sündigen, als ohne Liebe zu sein. Sara Leander spricht von einer ganz anderen Art von Liebe, als ich die jetzt vorher beschrieben habe. Sie singt von einer Liebe, die Sünde legitimieren will. Dieses Argument ist tief in unserer Gesellschaft verwurzelt. Wenn ich etwas aus Liebe tue, dann kann es keine Sünde sein, selbst wenn das, was ich tue, eigentlich Sünde wäre. Das ist interessant, sonst würde man ja mit diesen Begriffen gar nicht spielen. Wenn man nicht den Eindruck hätte, das könnte Sünde sein, würde gar nicht so ein Lied entstehen. Das würde ja gar keinen Effekt erzeugen. Der Effekt wird ja gerade durch diese Spannung erzeugt, dass man etwas tut, was man eigentlich nicht tun dürfte, aber weil es ja Liebe ist, tut man es trotzdem und deshalb ist es gut. Das ist eigentlich die Spannung, die hier erzeugt wird. Wenn ich etwas aus Liebe tue, dann kann es keine Sünde sein, selbst wenn das, was ich tue, eigentlich Sünde ist. Aber die Liebe legitimiert mich, diese Sünde zu tun. Wenn ich verheiratet bin und mich in eine andere Frau verliebe, was kann ich dagegen tun? Ich bin doch dieser Liebe wie hilflos ausgeliefert. Es ist doch klar, dass ich der Liebe folgen muss, selbst wenn ich mich gegenüber meinem Ehepartner lieblos verhalte. So wird argumentiert heute. Ich habe mich verliebt. Es gibt sogar Paare, ich habe von einem Hauskreis gehört, da haben sich Paare übers Kreuz verliebt. Hauskreis. Schluss waren die mit dem verheiratet und umgekehrt. Die Liebe hat so einen hohen Wert, dass ich diesem Gefühl einfach meine folgen zu müssen. Doch das Reden von Liebe in diesem Sinn ist scheinheilig. Was als Liebe bezeichnet wird, hat viel mehr mit unseren Trieben und unserem Egoismus zu tun. Was Sarah Leander als Liebe bezeichnet, bezeichnet die Bibel als Unzucht. Im griechischen Grundtext steht für das Wort Unzucht Porneia. Im Alten Testament gibt es eine spannende Geschichte über einen Mann, Amnon hieß er, der sich total in seine wunderschöne Halbschwester Tamar verliebte. Er litt an ernstzunehmendem Liebeskummer. Er war ganz niedergedrückt und wurde fast krank ihretwegen. Sie war nämlich noch Jungfrau und er sah keine Möglichkeit, sich ihr zu nähern. Amnon hatte einen Freund, Jonadab, der bemerkte seine Veränderung und fragte ihn, was mit ihm denn los sei. Er sei in den letzten Tagen sichtbar abgemagert. Er soll ihm doch sagen, was ihn bedrückt. Und so erzählte er ihm von seinem Liebeskummer. Und dieser gute Jonadab, dieser gute Freund, sagte, komm, ich sag dir was. Sag deinem Vater, das war der König David, er soll Tamar zu dir schicken, damit sie für dich kocht, weil du krank bist. Gesagt, getan. Der Vater wurde gefragt und er hat Tamar zu seinem Sohn geschickt. Tamar musste also zu seinem Halbbruder gehen und sie kochte ihm vor seinen Augen eine Krankenspeise. Ihr müsst mal diesen ganzen Abschnitt lesen, es ist faszinierend, wie der geschrieben ist. Also es wird ausdrücklich gesagt, vor seinen Augen. Und als das Essen fertig war, schickte Amnon alle Diener weg. Er wollte jetzt mit Tamar allein sein. Und er sagte zu ihr, bring mir die Speise ins Schlafzimmer. Ich mag nur essen, wenn du sie mir mit eigener Hand gibst. So brachte sie die Speise an sein Bett. Doch sein Hunger war ganz anderer Art. Kaum setzte sie sich auf sein Bett, packte er sie und sagte, komm Schwester, leg dich zu mir. Doch Tamar weigerte sich. Sie flehte ihn an, er soll zuerst den Vater fragen. Er würde sie ihm schon zur Frau geben. Er soll sich hüten, in Israel eine solche Schandtat zu tun. Doch Amnon wollte nicht auf sie hören. Er fiel über sie her und vergewaltigte sie. Er vergewaltigte sie. Was hat das mit Liebe zu tun? Hätte er Tamar wirklich geliebt, dann hätte er auf sie gehört. Aber was er für Liebe gehalten hatte, waren schlicht und ergreifend seine Triebe und sein Egoismus. Und als er sie vergewaltigt hatte, dann wurde es noch viel schlimmer. Diese scheinbare Liebe war plötzlich verschwunden, ist ins Gegenteil umgeschlagen. Hinterher empfand er eine solche Abneigung gegen das Mädchen, dass er es nicht mehr ausstehen konnte. Seine Abscheu war größer, als vorher sein Verlangen gewesen war. Steh auf, mach, dass du fortkommst, schrie er sie an. Diese Art von Liebe ist unbestritten Sünde. In unserer schamlosen Gesellschaft scheint mittlerweile fast alles erlaubt zu sein, was aus sogenannter Liebe geschieht. Kann nicht schlecht sein, selbst wenn es gegen Gottes Ordnung verstößt. Selbst wenn wir uns schlussendlich eigenen Schaden zufügen, denn das hat Amnon schlussendlich das Leben gekostet. Wenn ihr die Geschichte weiterliest. Und für Tamar war es eine Katastrophe, in der damaligen Gesellschaft geschändet zu werden. Was wir schnell als Liebe bezeichnet und bezeichnet wird, sind meistens unsere Triebe, unsere Verlangen, unsere Sehnsüchte, unser Egoismus. Ich will meinen Gefühlen folgen, man lebt schließlich nur einmal. Und wie ernsthaft die Liebe ist, kann ich mir ja später überlegen. Über den Schaden, den ich mit meinem Verhalten anrichten könnte, darüber will ich im Moment nicht nachdenken, denn das würde mir den Spaß verderben. Und was Gott dazu sagen würde, interessiert mich im Moment eigentlich auch nicht wirklich. Paulus schreibt im Korintherbrief, was eigentlich geschieht, wenn wir sexuellen Ausschweifungen uns hingeben. Überleg doch einmal, wer sich mit einer Prostituierten einlässt, das war damals in Korinth weit verbreitet, im Zusammenhang auch mit dem Tempel, wird mit ihr eins, sein Körper verbindet sich mit ihrem Körper, es heißt ja in der Schrift, die zwei werden ein Leib sein. Paulus macht den Korinthern hier klar, wenn sie mit einer Prostituierten Geschlechtsverkehr haben, vollziehen sie mit dieser Frau die Ehe, die zwei werden ein Fleisch sein. Das ist die Beschreibung der ehelichen Gemeinschaft in der Bibel, nachzulesen, 1. Mose Kapitel 2, Vers 24. Natürlich könnten jetzt ganz schlaue Leute sagen, dass bei einem Prostituierten keine Liebe im Spiel sei und was Paulus hier sagt, könne man nicht auf eine Liebesbeziehung anwenden. Weil mit der Liebe legitieren wir ja alles. Doch diese Argumentation ist ein Ablenkungsmanöver, egal wie ich die Frau oder den Mann bezeichne als Prostituierte oder Geliebter, mit dem ich Geschlechtsverkehr vollziehe, mit dem vollziehe ich schlussendlich eine eheliche Gemeinschaft. Und Paulus fügt eine ernste Warnung hinzu, lasst euch unter keinen Umständen zu sexueller Unmoral verleiten, was immer ein Mensch für Sünden begehen mag, bei keiner Sünde versündigt er sich unmittelbar an seinem eigenen Körper wie bei der sexuellen Unmoral. Es ist ganz interessant, dass hier Paulus den Begriff der Sünde verwendet in Bezug auf einen Schaden, den ich mir selber zufüge. Wenn ich so Sachen auslebe. Und ich glaube, dass wir alles, was in diesem Bereich geschieht in unserem Leben, verharmlosen. Wir haben so viele Menschen, die innerlich kaputt sind, weil sie sich Schaden zugefügt haben, weil sie enttäuscht worden sind, weil sie Hoffnungen hatten und ihnen ist vielleicht so etwas passiert, wie Tamar passiert ist. Sie wurden zutiefst verletzt in ihrer Scham, in ihrer Persönlichkeit. Wir schaden uns selber. Sie können den Körper, und das will er Ihnen sagen, nicht von der Seele trennen. Und deshalb sagt er abschließend, habt ihr denn vergessen, dass euer Körper ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Der Geist, den Gott euch gegeben hat, wohnt in euch. Und ihr gehört nicht mehr euch selbst. Gott hat euch sein Eigentum erworben. Als sein Eigentum erworben, denkt an den Preis, den er dafür bezahlt hat. Darum geht mit eurem Körper so um, dass es Gott Ehre macht. Nun ist es nicht so, dass der christliche Glaube körperfeindlich ist und dass sexuelle Triebe sündige Triebe wären. Da hat auch in der Kirchengeschichte, haben wir da übertrieben, hat man quasi Sexualität ist immer mehr oder weniger etwas Schlimmes, außer man zeugt Kinder. Das ist keine biblische Lehre. Sexualität wird in der Bibel nicht als etwas Anrüchiges bezeichnet, sondern es ist ganz normal, denn Gott hat uns auch geschaffen als sexuelle Wesen. Und Paulus weiß, wie stark sexuelle Triebe sein können. Und deshalb fordert er die Ehepaare auf, sexuell aktiv zu bleiben. Das ist interessant. Nicht nur zum Kinderkriegen. Da geht es nicht darum, dass wir nachher 20 Kinder zu Hause haben, sondern Paulus geht es um etwas ganz anderes. Er schreibt, wegen der Gefahr sexueller Unmoral soll ein Mann die eheliche Beziehung mit seiner Frau pflegen und eine Frau soll die eheliche Beziehung mit ihrem Mann pflegen. Er fordert sie auf, sich in der Ehe der körperlichen Gemeinschaft nicht zu entziehen. Er sieht nur eine Ausnahme, das finde ich ja interessant, wenn nicht witzig, es gibt nur eine einzige Ausnahme, wo man sich entziehen kann, und zwar nur dann, wenn beide zustimmen, und das ist der Fall, wenn sich jemand zum Gebet zurückziehen will. Eine Auszeit. Also ich meine, man muss das mal genau sich vor Augen führen, was Paulus hier sagt. Doch wenn dann diese Gebetszeit vorbei ist, danach sollt ihr wieder zusammenkommen, sonst könnte euch der Satan in Versuchung bringen, weil es euch schwerfallen würde, euer sexuelles Verlangen zu kontrollieren. Interessant, dass Paulus die Sexualität nicht abwertet. Er sagt nicht, das ist ja schlimm, wenn ihr solche Wünsche habt. Das müsst ihr unterdrücken, das dürft ihr ja nicht machen. Nein, er gibt einen ganz pragmatischen Rat. Er anerkennt die Stärke des sexuellen Verlangens und er bezeichnet dieses Verlangen nicht als Sünde, sondern er fordert auf, dieses Verlangen richtig zu kanalisieren, am richtigen Ort auszuleben. Das ist sein Votum. Und in seinen Augen ist es unglaublich dramatisch, wenn ein Christ ein sexuelles Verlangen am falschen Ort auslebt. Im Hebräer lesen wir, die Ehe soll bei allen in Ehren gehalten werden. Es darf zwischen Mann und Frau keinerlei Untreue geben. Denn wer unmoralisch lebt oder Ehebruch begeht, den wird Gott richten. Ganz strenges Wort. Liebe, die Liebe, die von Gott kommt, kann nie und nimmer Sünde sein. Doch die Liebe, die von der Zara Leander singt, ist Sünde, denn sie singt im Grund gar nicht von der Liebe, sondern von Trieben, Verlangen und Sehnsüchten. Sie singt von Egoismus. Wir leben in einer sexualisierten Welt, die Hüllen fallen in unserer Gesellschaft hemmungslos. Es ist gar nicht leicht, in diesem sexualisierten Klima zurechtzukommen. In den ersten Jahren unserer Ehe fuhren Lilian und ich nach Hamburg zu einem Missionseinsatz auf die Reeperbahn. Ich glaube, du warst dort sogar schwanger mit der Salome. Ja? Genau, da wissen wir, wie lange das her ist. Dankmar Fischer war damals der Leiter dieser Arbeit, Heißarmee-Arbeit auf der Reeperbahn. Und bei der Einführung, bei der Schulung, wie wir das machen, zu diesem Einsatz, sagt er uns etwas ganz Wichtiges, was mir bis heute immer hilft. Er sagt, wenn wir auf der Reeperbahn sind, dann schaut den Frauen in die Augen. Schaut ihnen in die Augen. Mustert nicht ihren Körper. Schaut in die Augen, dann seht ihr den Menschen. Und das ist mir wirklich geblieben, ist mir hilfreich geworden. Ich meine, mir begegnen auch verschiedene Frauen, Männer, haben gerne Frauen. Und das hilft mir, in die Augen zu schauen. Dann sehe ich den Menschen. Und dann macht er uns auf ein Wort, also eine Aussage von Hiob aufmerksam. Der sagt, mit meinen Augen schloss ich den Vertrag, niemals ein Mädchen lüstern anzusehen. Er hat uns aufgefordert, diesen Vertrag mit unseren Augen zu machen. Denn in Sprüchen lesen wir, Unterwelt und Abgrund werden niemals satt und der Menschen Augen sind auch unersättlich. Hiob schätzte sich selbst nüchtern ein und das bewundere ich. Mein Hiob war ein großartiger Mann. Wirklich ein Vorbild des Glaubens und er wusste, dass er durchaus in der Lage war, Frauen lüstern nachzuschauen. Er wusste, dass ihn das zur Sünde verleiten könnte. Und deshalb wollte er mit seinen Augen einen Vertrag machen, oder wie Luther übersetzt, einen Bund. Mit meinen Augen schloss ich den Vertrag, niemals ein Mädchen lüstern anzuschauen. Du kannst diesen Vertrag oder diesen Bund mit deinen Augen auch machen. Sei es, wenn du mit Menschen unterwegs bist, sei es, wenn du im Internet rumsurfst. Du kannst einen Bund mit deinen Augen machen, dass du keine obszönen und perversen Seiten besuchst. Die, die das machen, die wissen, was für ein Fiasko das ist. Dass man, dass das unersättlich wird, dass das krankhaft wird. Wir haben ja heute schon Psychotherapien für Menschen, die genau in diese Falle hineintrampen, weil sie keinen Bund mit ihren Augen gemacht haben und dann plötzlich wie eine Eigendynamik in das Leben hineinkommt, die uns, die einem runterzieht und die bis dahin führt, dass ich die Achtung vor mir selber verliere. Das ist nicht ein zu unterschätzendes Phänomen, dass ich die Achtung vor mir selber verliere. Wir müssen lernen, unsere Triebe unter Kontrolle zu haben. Paulus meint, jeder von euch muss lernen. Das muss man wirklich lernen, das kommt nicht automatisch. Lernen, über seine Triebe, Herr über seine Triebe zu sein, denn euer Leben gehört Gott und die Menschen sollen Achtung vor euch haben. Und Paulus selbst hat sich dieser Herausforderung gestellt. Er gesteht den Korinth und damit sagt er auch, dass er nicht über allem steht, dass es im Leben nicht diesen Standpunkt gibt, für mich nie ein Problem. Ich schaffe das mit links, da muss ich gar nicht aufpassen. Sondern Paulus macht deutlich, ich habe mit demselben zu kämpfen, jeder Christ. Ich führe einen harten Kampf gegen mich selbst, als wäre mein Körper ein Sklave, dem ich meinen Willen aufzwinge, denn ich möchte nicht anderen predigen und dann als einer dastehen, der sich selbst nicht an das hält, was er sagt. Es lohnt sich, diesen Kampf zu kämpfen. Ich bete mit uns. Ich möchte dir danken, Vater, für dein Wort, das uns hilft, in unserem Leben Orientierung zu finden. Und gerade in unserer Gesellschaft, wenigstens im Westen, dem die Hüllen so leicht fallen und Schamlosigkeit uns begegnet, ist es nicht einfach, einen Weg zu finden, an dem wir nicht zerbrechen. Einen Weg zu gehen, ja, an dem wir einfach auch vor dir und auch vor den Menschen und auch vor uns selber die Achtung wahren können. Und ich danke dir, dass deine Liebe wirklich nichts mit Sünde zu tun hat. Die wahre Liebe, die echte Liebe, die kann nie Sünde sein. Und ich danke dir, dass wir von deiner Liebe so profitieren, dass du uns geliebt hast, indem du deinen Sohn in diese Welt geschickt hast. Und ich danke dir, Herr Jesus, dass deine Liebe zu uns so groß war, dass du unsere Schuld auf dich genommen hast und am Kreuz gestorben bist. Wir beten dich an. Amen.